gab keinerlei Informationen, Beratung, irgendwas, sondern dann eben die Pille.
Es fehlt an spezialisierter Versorgung.
Stell dich nicht so an, das musst du einfach aushalten.
Oder für dir?
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wake Up, Futter fürs Hirn. Ich bin Lea.
Und ich bin Perdita. Heute reden wir über ein Thema, wo ich wirklich lange gestruggelt habe, das Wort auch richtig auszusprechen. Wir reden heute über Endometriose, eine mysteriöse chronische Erkrankung, die 5-15% der Frauen im gebärfähigen Alter betrifft. Und mir war diese Problematik gar nicht so bewusst, aber Smilla, eine vom Podcast-Team, hat das Thema vorgeschlagen. Und in der Runde, wo wir darüber geredet haben, von den 6 Frauen, die da waren, hatten das 4. Also es ist, glaube ich, dass da die Dunkelziffer vielleicht sogar auch manches Mal noch höher ist. Und ja, deswegen wollen wir heute ein bisschen mehr über diese chronische Krankheit erfahren. Also Lea, erklär mal genau, was ist Endometriose?
Ja, Endometriose ist eine gutartige und leider bisher noch unheilbare und anhaltende Krankheit. Die Menschen, die von Endometriose betroffen sind, haben ein Gebärmutterraum meistens, aber auch manchmal im Bauchraum, das sich dort an den Eierstöcken oder eben am Darm oder am Bauchfell ansiedelt. Endometriosegewebe verfügt über die Eigenschaft, dass es eigentlich an jeder Stelle im Körper wachsen kann und auch schon in der Lunge zum Beispiel gefunden wurde. An Endometriose können alle Personen, die eine Gebärmutter haben, erkranken. Und in wenigen Einzelfällen wurde sogar endometrioseähnliches Gewebe bei Männern gefunden, zum Beispiel bei einer Prostatakrebsbehandlung. Die Krankheit äußert sich sehr unterschiedlich und wird deswegen auch als Chamäleon der Gynäkologie bezeichnet. Denn viele Frauen haben sehr, sehr unterschiedliche Symptome und es gibt auch eine große Anzahl an Symptomen, die bisher schon dokumentiert wurden. Denn Endometriose betrifft nicht nur eine Stelle am Körper, sondern den ganzen Körper, also das gesamte System. Deshalb sagt man auch in der Medizin, dass es eine systemische Krankheit ist. Bei jeder Person ist die Krankheit sehr unterschiedlich ausgeprägt und kann auch deswegen je nach Schweregrad variieren. Also manche Menschen haben stärkere Symptome, andere Menschen haben fast gar keine Symptome. Und das führt auch dazu, dadurch, dass auch das sich so unterschiedlich bei den verschiedenen Leuten äußert, dass es falsch diagnostiziert wird.
Okay, also wie merkt man das denn? Also was gibt es denn für Symptome, die auftreten können, dass man zumindest erahnen kann, das könnte mich betreffen?
Ja, zum Beispiel, wenn du während deiner Menstruation, also deiner Blutung, starke Schmerzen hast oder auch wegen des Eisprungs, dann solltest du auf jeden Fall mal zum Arzt gehen und dich untersuchen lassen. Aber nicht nur das ist ein häufiges Symptom, sondern auch, wenn man Schmerzen beim Sex hat, beim Wasserlassen oder beim Stuhlgang oder wenn der Zyklus nicht regelmäßig ist und man auch längere Blutungen hat als normal. Außerdem sind viele Menschen, die Endometriose haben, oft müde, obwohl sie genügend schlafen oder genug Ruhephasen haben. Auch Symptome sind Rücken- und Beinschmerzen oder Schmerzen, von denen man auch gar nicht genau weiß, woher sie kommen, die auch nicht immer direkt mit der Menstruation in Verbindung stehen und deswegen können die auch im Rücken oder in den Beinen sein. Ein anderes Symptom, ihr merkt schon, es sind sehr viele, ist Kreislaufschwäche oder Übelkeit, manchmal auch sogar Erbrechen. Und es gibt noch zahlreiche Begleitsymptome, die auch auftreten können. Und deswegen wird auch oft Endometriose übersehen, wenn man diese Symptome hat. Beispiele sind Schulterschmerzen, Kopfschmerzen, Schwindel, Atembeschwerden, Überreaktion des Immunsystems, Reaktionen des Nervensystems, Darmprobleme, Allergien bei Nahrungsmitteln und so weiter und so fort. Also ihr merkt, es ist eine sehr, sehr große Vielzahl.
Ja, ich glaube, das macht es auch schwer, die zu diagnostizieren, ne? Weil das ist ja sozusagen, sag ich mal, die eierlegende Wollmilchsau-Krankheit, ne? Du hast ja, kannst ja alles haben irgendwie. Also deswegen passt das eigentlich ganz gut, ne? So mit dem Chamäleon der Gynäkologie, ne? Das kann ja sämtliche Formen annehmen. Was halt richtig übel ist, diese Endometrioseherde können auch in anderes Gewebe hineinwachsen und so bleibende Schäden zum Beispiel an Organen, dem Darm oder den Eileitern verursachen. Na, und das ist ja das, warum Endometriose auch zu Unfruchtbarkeit führen kann. Ne? Also wenn das Gewebe da so stark eingedrungen ist, dann kann das halt auch zum Beispiel die Eileiter zerstören und so. Und dann muss man natürlich auch sagen, also die betroffenen Frauen und Mädels, die haben ja halt unfassbare Schmerzen. Ne? Jetzt habt ihr von der Lea die ganze Auflistung der potenziellen Symptome gehört. Denen geht's dann halt oft auch wirklich schlecht. Und das ist natürlich auch eine extrem psychische Belastung. Und natürlich, also wenn du zum Beispiel jedes Mal, wenn du Sex hast, unfassbare Schmerzen hast, ne, das dir einfach unfassbar wehtut, dann ist das kein schönes Erlebnis. Das heißt, auch da treten dann Schwierigkeiten auf. Also Sexualität ist dann nichts Schönes dann oft, ne, wenn das mit Schmerzen verbunden ist. Und das Problem ist, obwohl diese Krankheit so viele Frauen betrifft und schon immer da war, sind die Ursachen dafür immer noch ungeklärt. Es gibt verschiedene Theorien zur Entstehung von Endometriose, aber keine davon konnte bisher wissenschaftlich belegt werden. Das führt dazu, dass es auch bis heute keine wirkliche Behandlung davon gibt, mit der Endometriose geheilt werden kann. Und das finde ich schon ein bisschen krass. Also, wo gibt es eine Krankheit, die so viele Menschen betrifft und dass das immer noch nicht erforscht ist? Also, das finde ich schon ein bisschen krass. Aber es gibt eine Krankheit, die ist auch so ein bisschen ähnlich. Und wie die sich von Endometriose unterscheidet, das erklärt euch jetzt die Lea.
Genau, und zwar ist es die Adenomyose, auch kein einfaches Wort. Und die wurde auch lange Zeit als Unterform der Endometriose bezeichnet, aber heute wird sie mittlerweile auch als eigene Krankheit bei den meisten Leuten eingeordnet. Und der Unterschied ist konkret, dass bei der Adenomyose das Gewebe innerhalb der Gebärmutterwand liegt, das hier als Endometriosegewebe bzw. betroffenes Gewebe bezeichnet wird ist. Und bei der Endometriose ist es außerhalb der Gebärmutter. Aber auch hier ist es so, dass man sehr ähnliche Symptome hat, also starke Schmerzen und Druckgefühl im Unterbauch und auch die ganzen anderen Begleitsymptome können hierbei auftreten. Deshalb ist es oft sehr schwierig festzustellen, welche der beiden Krankheiten man jetzt eigentlich hat.
Also ich denke mal, so ein leichter Unterschied ist, dass die Endometriose ganz stark an deinen Regelzyklus gebunden ist. Also dann noch kurz nach dem Eisprung und so ist es besonders stark. Also das ist so ein bisschen so eine Orientierung, wo der Unterschied liegen könnte. Ja, und Endometriose ist auch hochpolitisch. Also ich denke mir mal, insgesamt ist es so, dass Frauengesundheit, Menstruation und ne, Schwangerschaft, das sind halt einfach insgesamt Themen, die oft tabuisiert sind. Also vielleicht kennt ihr das, ne? Ihr habt eure Tage und ein Tampon fällt euch aus der Tasche und dass uns das peinlich ist, ne? Oder auch darüber zu reden oder überhaupt die Blutung zu haben, dass es total unangenehm ist, darüber zu reden. Und das Problem ist, wenn so bestimmte Sachen tabuisiert sind, dann führt das dazu, dass Frauen auch zögern, über ihre Symptome zu sprechen und sich Hilfe zu suchen. Und das führt dann wiederum, je weniger Leute was sagen, desto weniger wird ein Problem wahrgenommen, deswegen wird weniger gemacht. Das heißt, auch in der medizinischen Forschung ist Endometriose überhaupt nicht so präsent, wie es eigentlich die Anzahl der Frauen, die es betrifft, entsprechen sollte. Und man muss sagen, dass natürlich Endometriose, gerade ne, wenn es so ins Gewebe reinwachsen kann, dann natürlich auch dazu führt, dass man Angst hat, dass man keine Kinder mehr bekommen kann. Aber das ist es alleine nicht. Also, dass man sich erst damit beschäftigt, wenn es darum geht, oh, ich will Kinder haben, jetzt müssen wir dann doch mal was machen, sondern man muss einfach sagen, die Frauen leiden ja krass drunter. Das sind ja entsetzliche Schmerzen. Und ich glaube, es geht bei der Behandlung oft auch darum, einfach mehr Lebensqualität zurückzugewinnen. Weil stellt euch mal vor, 1 bis 2 Wochen jeden Monat hättet ihr unerträgliche Schmerzen. Also gerade ihr Jungs da draußen, ne? Stellt euch das mal vor. Und wenn euch dann noch jemand sagt, stell dich nicht so an, das ist normal. Also ich weiß nicht, ob ihr da auch alle so locker mit rumgehen wird. Also, und was halt das Problem ist, es fehlt an spezialisierter Versorgung, systematischer Aufklärung und fundierter Forschung. Also das ist einfach ein Bereich, der nicht standardmäßig, zum Beispiel in der Gynäkologie, wirklich so ausführlich behandelt wird, wie es behandelt werden müsste. In der Forschung ist man nicht so weit, dass man wirklich Medikamente gefunden hat, die die Krankheit heilen. Und die, die da sind, haben oft so krasse Nebenwirkungen. Und deswegen müsste da eigentlich was getan werden, weil wenn jemand zum Beispiel 1-2 Wochen lang krasse Schmerzen hat und einfach nicht mehr gerade stehen kann, bedeutet das auch, dass die Person in der Schule, in der Ausbildung, im Studium, in der Arbeit eigentlich ausfällt, weil man vor so lauter Schmerzen nichts machen kann. Also das heißt, das ist eigentlich wichtig, dass man das Thema mal systematisch angeht. Dann schließlich ist es ja auch eine systematische Krankheit.
Ja, und genau wie du gesagt hast, dadurch, dass eben das nicht von der Gesellschaft angenommen wird, dass man so starke Schmerzen hat und diese Schmerzen oft abgesprochen wird, gesagt wird, ja, stell dich nicht so an, das musst du einfach aushalten, mir geht's auch manchmal so, das ist ja auch das Krasse. Und dadurch wächst natürlich dieser persönliche Leidensdruck auf die Betroffenen. Nicht nur, dass sie jetzt diese physischen Schmerzen haben, sondern auch zusätzlich ihnen gesagt wird, hey, stell dich nicht so an, das ist doch gar nicht so schlimm. Und nicht nur bei dem Umfeld ist es so, sondern ja teilweise auch bei Gynäkologinnen, die ja eigentlich in der Ausbildung oder im Studium gelernt haben sollten, dass es diese Krankheit gibt und was es damit auf sich hat. Deshalb kommt es auch oftmals zu Fehldiagnosen oder zu gar keinen Diagnosen, was dann auch dazu führen kann, dass man nicht nur weiterhin diese unerträglichen Schmerzen aushalten muss oder die anderen Symptome und dadurch eben auch mehrere Tage ausfallen kann, wenn nicht sogar 1 bis 2 Wochen im Monat, sondern es dann auch dazu kommen kann, wenn man zu spät diagnostiziert wird, dass man unfruchtbar wird oder andere Organe ernsthaft geschädigt werden. Und das finde ich schon sehr krass.
Also ich finde insgesamt, also das zog sich durch alle Vorgespräche, die wir hatten, dass halt auch wirklich Mütter und Gynäkologinnen den Mädels abgesprochen haben und da auch gar nicht die Diagnose gestellt haben. Also das ist wirklich... Wenn eine 15-prozentige Chance besteht, dass eine Krankheit das sein könnte, also dann sollte das doch eigentlich selbstverständlich sein, dass man da erstmal nachschaut. Das ist ja eine ganz hohe Wahrscheinlichkeit. Da wundere ich mich schon. Wenn ihr die Symptome habt und ihr habt jetzt wirklich drauf bestanden, dass das endlich diagnostiziert wird, zum Beispiel ne, durch einen Ultraschall oder eine Darmspiegelung. So, jetzt wisst ihr habt das. Was mache ich jetzt nach der Diagnose? Vertrau erstmal dein Körpergefühl, halte durch und bleib dran. Das heißt, wirklich besteh drauf, dass du eine eindeutige Diagnose bekommst, weil dann kann dir auch niemand mehr sagen, stell dich nicht so an, du bildest dir das ein, sondern dann ist es eine diagnostizierte chronische Krankheit. Also auch wenn man sie nicht sieht, sie ist da und dann hilft es vielleicht, wenn Arzt oder Ärztin wirklich dir das bestätigt haben, du bildest dir nichts ein, das ist nicht normal, sondern das ist eine Krankheit und such dir dann wirklich auch medizinische und emotionale Unterstützung. Und deine Frauenärztin bzw. dein Frauenarzt ist auch verpflichtet, dir dann entsprechende Möglichkeiten anzubieten. Und welche möglichen Behandlungen und Ansätze gibt es denn, Lea?
Ja, da gibt es zum Glück mittlerweile verschiedene. Zum einen kann man sich diese Endometrioseherde operativ durch eine OP entfernen lassen. Da ist allerdings das Problem, dass die danach wieder erneut entstehen können und nicht für immer weg sind, wenn man da einmal eine OP macht und alles ist gut. Das ist leider nicht so. Die können dann nach einer Zeit wiederkommen, aber das Wachstum neuer Herde kann verlangsamt werden. Es gibt aber auch hormonelle Behandlungen, die auch diese Verlangsamung sicherstellen, zum Beispiel durch eine Hormonspirale, die mit kleinen Mengen an Hormonen, die sie direkt an die Gebärmutter abgibt, lokal, also direkt vor Ort, eine Wirkung hat, oder eben man nimmt die Pille. Es gibt auch eine spezielle Form, die sogenannte Endometriose-Pille, die auch genau für diese Erkrankung entwickelt wurde. Und die enthält eben kein Östrogen wie die normale Pille und verändert den natürlichen Zyklus dann so, dass dieses Wachstum von dem Gewebe gebremst werden kann. Es ist aber wichtig zu sagen, dass hormonelle Behandlungen nicht bei allen gleich wirken. Genauso unterschiedlich wie die Symptome bei der Endometriose sind, genauso unterschiedlich kann auch diese hormonelle Behandlung wirken. Und manche Menschen berichten von sehr, sehr starken Nebenwirkungen wie Stimmungsschwankungen oder depressiven Verstimmungen. Und deshalb ist es sehr, sehr wichtig, dass man sich gut beraten lässt und auf sich selbst hört und auch ausprobiert, was für dich persönlich passt. Außerdem gilt, dass weder die Pille noch die Hormonspirale verhindern können, dass die Endometriose wiederkommt. Man hat also nie wirklich eine Garantie. Deshalb ist es auch so wichtig, dass die Forschung weiter vorangebracht wird.
Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, von denen, die sich damit schon länger beschäftigen, also zum Beispiel diese Endometriose-Pille, hat ja extrem hohe Chancen, dass du dann depressive Verstimmungen kriegst, ne? Also ist ja super, ne? Also dann hast du vielleicht da keine Regelschmerzen, aber dein Leben kommt dir sinnlos vor, weil du eine Depression hast. Also das ist ja Feuer mit Feuer bekämpfen. Also das ist schon wirklich richtig krass. Was ich ja auch schon öfters jetzt von den Frauen, die es betroffen hat, gehört habe, ist so, ja, nimm die Pille, also Hormone, ne, oder lass dich operieren oder werd schwanger. So, ne, weil die Chance dann, wenn du Kinder geboren hast, dass du dann, ne, dann hat das Auswirkungen auf die Endometriose, oft im positiven Sinne, dass es dann wirklich deutlich zurückgeht. Also das kann ja nicht die einzige Lösung sein. Also deswegen ist es wichtig für euch zu wissen, dass ihr neben diesen schulmedizinischen Ansätzen, mit der Krankheit umzugehen, einfach auch mal guckt, ob ihr nicht noch zusätzlich was machen könnt und euch ganzheitlich ein bisschen stärken könnt, um mit dieser Krankheit umzugehen. Also zum Beispiel, schaut mal, es gibt vielleicht auch die Möglichkeit, durch die Umstellung der Ernährung schon Erleichterungen zu haben, dass du wirklich auch ein bisschen mehr in deinen Körper reinspürst, dass du merkst, okay, immer wenn das passiert, habe ich diese Schmerzen und das ist etwas, was mir helfen kann, ne, dass die Schmerzen nicht so krass werden. Oder auch wenn ihr merkt, das belastet mich emotional ganz stark, was könnt ihr tun, wen könnt ihr als Unterstützung heranziehen, dass es euch einfach auch emotional besser geht und dass ihr auch wirklich einfach merkt, du musst nicht andauernd permanent über deine Grenzen gehen, also mit den größten Schmerzen immer noch tippitoppi leistungsfähig sein. Und ich glaube, was ganz wichtig ist, und ich glaube, da geraten einfach viele Frauen auch in diese Falle rein, sich immer selbst optimieren zu müssen und immer funktionieren zu müssen, egal wie beschissen es mir geht, dass ihr einfach guckt, das ist eine systemische Krankheit. Ihr habt eine chronische Krankheit und die geht nicht von alleine weg. Und egal, wie ihr sie ignoriert, sie ist da. Also deswegen muss man wirklich so ein bisschen auch lernen und vielleicht sie auch so ein bisschen umarmen und sagt, okay, das ist ein Teil von mir. Wie kann ich mit dem am besten umgehen? Und da gibt es auch ein paar praktische Tipps, Lea, oder?
Ja, genau. Zum Beispiel könnt ihr darauf achten, dass ihr Zucker, Kaffee oder Alkohol vor der Periode so gut wie weglässt und allgemein auf eine anti-entzündliche Ernährung achtet. Außerdem hilft es, dass man sein Nervensystem beruhigt, Stressphasen vermeidet und dass vor allem in der Lutealphase, also nach dem Eisprung und vor der Periode, und vielleicht auch so eine warme Badewanne geht, die Sauna besucht und einfach sich viel Entspannung und Wärme gönnt. Am allerwichtigsten ist es allerdings, dass ihr euren eigenen Zyklus beobachtet und dokumentiert. Denn jede Frau ist individuell und deswegen ist auch ihr Zyklus individuell und ihr müsst schauen, was für euch am besten funktioniert. Da gibt es auch ganz tolle Apps, mit denen ihr das machen könnt, mit denen es ganz einfach geht, euren Zyklus zu dokumentieren. Und ich weiß zum Beispiel auch, dass Apple sogar in den System Grundeinstellungen auch die Health-App hat, mit der ihr auch Symptome und Ähnliches dokumentieren könnt und auch eine Benachrichtigung bekommt, wenn die Symptome ungewöhnlich sind und ihr vielleicht mal einen Arzt aufsuchen solltet oder eine Ärztin. Es gibt auch andere unterstützende alternative Therapien, die man sich mal anschauen kann. Zum Beispiel wirkt bei manchen Frauen auch Akupunktur oder Osteopathie oder andere schmerzlindernde Therapien. Da gibt es auch welche, die von der Krankenkasse übernommen werden. Und auch Psychotherapie kann emotional entlasten. Das Wichtigste ist aber, dass ihr auf euch schaut und dass ihr euch nicht dazu verleiten lasst, dass ihr in diese Selbstoptimierung übergeht, die Perdita vorhin auch schon erwähnt hat. Wenn ihr mal nicht euren anti-entzündlichen Ernährungsplan einhaltet oder eure Ruhephasen einhalten könnt und so weiter, dann lasst euch da nicht zusätzlich davon stressen. Seid geduldig mit euch, verzeiht euch, wenn ihr mal nicht zu 100% funktioniert, denn ihr habt eine chronische Erkrankung und ihr könnt nicht immer funktionieren und ihr müsst auf euch hören und auf euren Körper und lasst euch da auch nicht von anderen Leuten einreden, dass ihr das jetzt aushalten müsst.
Ich glaube, also das, was du mit der Optimierung gesagt hast, ne, also hey, wenn es euch gut geht, natürlich esst ein süßes Teili oder trinken Kaffee, weil das ist ja auch eine seelische Belastung. Und manchmal, wenn es dir dann gut tut und du dir insgesamt dich dann besser fühlst, dann tu das. Also ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist, dass man ganz viel drauf achtet, was brauche ich jetzt und was kann mir helfen und das einfach dann auch zu nutzen. Was wir auch gemerkt haben, und das werdet ihr dann auch in unserem Interview dann merken, wie wichtig der Austausch ist. Also dadurch, dass das so wenig erforscht ist und dass es so wenige Allgemeinwissen darüber gibt, ist es umso wichtiger, dass auch vor allem Betroffene sich untereinander austauschen und einfach vor allem auch die Tipps austauschen, was hat mir geholfen oder welche Behandlungsformen gibt es eigentlich, welche Ernährungsumstellung hat mir geholfen, was hat bei akuten Schmerzen mir am besten Linderung gebracht. Also dass man sich da wirklich so viel austauscht, wie es nur irgendwie geht. Und deswegen zum Beispiel gibt es in Leipzig die Endometriose-Vereinigung, die auch ein Beratungsteam hat. Also das heißt, das ist jetzt auch wirklich eine Fachstelle, leider nur eine, die wir bisher gefunden haben, die sich speziell mit dem Thema befasst. Also wir werden in den Shownotes auch die Kontaktdaten zu denen veröffentlichen, damit ihr das auch nutzt. Also die können euch wirklich ganz viel Tipps geben und euch auch helfen, sozusagen vielleicht auch die bessere medizinische Versorgung zu bekommen, die ihr jetzt aktuell noch nicht habt. Deswegen insgesamt, Leute, wenn ihr diese Folge gehört habt, tut es verbreiten, weil geh jetzt von mir aus. Also, ne, ich habe das wirklich nicht gewusst, was das ist. Ich habe das Wort schon mal irgendwann gehört, aber habe überhaupt keine Ahnung gehabt. Und da ich nicht selber betroffen war, habe ich mich auch nicht damit beschäftigt. Und dieses stille Leiden von Frauen, das ist sowas, das macht es halt auch leicht, das zu ignorieren. Und deswegen ist es wichtig, teilt das Wissen, dass wenn ein Mädel dann diese krassen Schmerzen hat, dass sie zumindest dann zu Frauenarzt, zu Frauenärztin gehen kann und sagen kann, hey, habe ich das? Weil wenn ich mal die Diagnose habe, dann tut das einem auch ein bisschen entlasten. Weil dann ist klar, ich habe eine chronische Erkrankung und die muss behandelt werden und ich bilde mir hier nichts ein. Also ich glaube, das ist total wichtig. Und deswegen will ich euch Folgendes ins Hirn tackern. Nimmt es ernst. Also wenn das bis zu 15% der Frauen betrifft und dass da so wenig für getan worden ist, dann ist das wirklich erschreckend. Also das heißt, Wir müssen einfach mehr Öffentlichkeitsarbeit machen, dass auch die Forschung da vorangetrieben wird, weil das kann nicht normal sein, dass es okay ist, dass Frauen leiden. Und dass das so ein Bewusstsein ist, stell dich nicht so an, das ist normal. Leute, es ist nicht normal, krasse Schmerzen aushalten zu müssen. Und das finde ich, das sollte jedem bewusst sein. Und auch gerade Ärztinnen und Ärzte, wenn so eine junge Frau zu euch kommt und das erklärt, schaut doch bitte nach, was das ist und nimmt es ernst und spielt es nicht runter. Und es kann auch nicht sein, dass Mütter und Ärztinnen, die vielleicht selber auch betroffen waren, das wiederum anderen jungen Mädchen sagen. Weil das ist ja so eine unendliche Leidensgeschichte. Und die muss nicht sein, das muss aufhören.
Ja, da hast du vollkommen recht. Und auch wenn ihr selbst betroffen seid, lasst euch nicht unterkriegen. Lasst euch nicht einreden, dass das normal sei oder dass ihr euch zusammenreißen sollt, dass ihr nicht so rumjammern sollt und so weiter und so fort. Oder ja, dass die Schmerzen gar nicht so schlimm sind, dass ihr euch das alles nur einbildet. Nein, nehmt euch selbst ernst, vertraut auf das, was ihr selbst für euch in eurem Körper fühlt. Niemand anderes kann nachempfinden, welche Schmerzen ihr habt, weil nur ihr in eurem eigenen Körper drin steckt. Und wenn jemand so etwas sagt, vor allem wenn es dann in einem medizinischen Umfeld ist, bei Ärzten, Ärztinnen, Gynäkologen, Gynäkologinnen, sei es im Krankenhaus, weil ihr so starke Schmerzen habt, dass ihr da hingefahren seid, besteht darauf, dass ihr behandelt werdet und besteht darauf, dass euch diese Therapiemöglichkeiten vorgestellt werden, dass ihr beraten werdet und lasst euch da ja nichts einreden. Ihr habt ein Recht darauf, dass euch geholfen wird. Und ihr habt ein Recht darauf, dass ihr nicht mehr diese Schmerzen fühlen müsst.
Ja, und deswegen kommen wir auch schon zu unseren Challenges. Challenge. 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 Die erste Challenge ist, tauscht euch aus. Also wenn ihr solche krassen Schmerzen habt oder so, tauscht euch aus. Teilt die Tipps, was hat dir geholfen, was hat deine Schmerzen beruhigt, wo gibt es vielleicht eine Ärztin, einen Arzt, der die einen da behandelt und ernst nimmt, welche Ernährungstipps haben geholfen. Tauscht euch so viel wie möglich darüber aus, weil jeder Tipp kann derjenige sein, der für die andere dann plötzlich eine ganz wichtige, tolle Lösung war.
Genau. Und unsere zweite Challenge wäre, dass ihr auch mal im Freundeskreis rumfragt, wer denn von den Frauen krasse Regelschmerzen hat und wer von denen vielleicht eine Diagnose hat oder gerade dabei ist, eine Diagnose zu bekommen. Vielleicht kriegt man da ja auch Tipps oder kann anderen Menschen helfen. Und die dritte Challenge, die wir uns überlegt haben, ist, dass ihr im privaten Umfeld bei Menschen, die auch vielleicht im medizinischen Bereich tätig sind, bei Ärzten, Ärztinnen, Arzthelferinnen, Arzthelfern oder allgemein bei Pflegern oder Pflegerinnen nachfragt, was die denn über die Krankheit Endometriose wissen oder was sie in ihrer Ausbildung und ihrem Studium gelernt haben. Vielleicht gibt euch das nochmal ein paar neue Erkenntnisse oder ihr zeigt diesen Leuten, dass sie vielleicht gar nicht so viel drüber wissen, wie die meisten von uns auch. Und vielleicht beschäftigen die sich dann auch noch mal mehr mit dem Thema, wenn ihr eure Erlebnisse mit ihnen teilt.
Heute freut es uns, dass wir, also freuen ist eigentlich das falsche Wort, weil es eigentlich sehr traurig. Bei den Gesprächen über unser Thema haben wir festgestellt, dass es wirklich auch wirklich einige von uns trifft. Und deswegen haben wir uns überlegt, dass wir diesmal einfach gleich drei Frauen, die es betrifft, interviewen, nämlich Michelle und Smilla, die auch beim Podcast-Team sind. Und Hanna, eine Freundin von Smilla. Also danke, dass ihr bereit seid zu dem Gespräch. Und meine erste Überraschungsfrage war, wann habt ihr zum ersten Mal den Spruch reingedrückt bekommen, jetzt stell dich nicht so an, das ist doch nicht so schlimm?
Ich glaube, ich habe das allererste tatsächlich von meiner Mama gehört. Also vielleicht nicht so in dem, nicht so harsch oder so hart ins Gesicht, aber ich weiß noch, dass ich schon als Teenagerin mit meinen starken Periodenschmerzen, dass es eigentlich das Schlimmste für mich war, dass mich meine Mama da so wenig ernst genommen hat und mir gesagt hat, so, hey, ich hatte das auch als Jugendliche, das ist irgendwie normal. Du nimmst jetzt Schmerzmittel oder die Pille und dann wird es schon. Ich glaube, das war das erste Mal so mit 13.
Und bei dir, Michelle?
Also bei mir kam es auch aus der Familie, auch so in dem Alter, wo bei mir Schmerzen angefangen haben. Aber bei mir war es mein Vater, der mir gesagt hat, jetzt stell dich nicht so an, das ist doch normal. Und er hat dann so Vergleiche zu Schmerzen gezogen, die er schon mal in seinem Leben hatte. Und deswegen ist es gar nicht so schlimm.
Und Hanna, bei dir?
Ich habe gerade auch überlegt, ich glaube, bei mir war es tatsächlich mal so ein Sportlehrer, weil ich habe tatsächlich meine Periode schon mit 11 bekommen und ich war so die Erste. Und dann war es halt auch noch ja so schlimm, dass ich, also damals vor allem, ich musste mich wirklich immer übergeben, ich musste immer sofort von der Schule gehen, weil es mir so schlecht ging. Ja, und da war es dann auch so, naja, also Periodenschmerzen, da kann man schon im Sport mitmachen und es ging halt nicht.
Ja, super, wenn das Leute sozusagen beurteilen, die das selber nie durchmachen müssen.
Was war jetzt euer erster Zugang zu dem Thema oder wie seid ihr das erste Mal auf den Begriff Endometriose gestoßen oder wie habt ihr das erste Mal drüber nachgedacht, hey, das könnte das sein?
Ich glaube, ich weiß es noch sehr genau. Ich weiß noch, dass ich in Frankreich ein Praktikum gemacht habe und einfach wegen irgendwas anderem bei einem Hausarzt war. Es war ein junger Arzt tatsächlich. Und der hat dann nur anhand von so ein paar Sachen, die ich eben, von Beschwerden, die ich hatte, hat er das tatsächlich vorgeschlagen, weil Frankreich da einfach schon sehr viel weiter irgendwie auch in der Forschung ist und auch immer schon war. Und es hat mich total beeindruckt irgendwie damals, weil das ja keine Gynäkologin in Deutschland je zu mir gesagt hatte. War dann meine sehr positive Erfahrung.
Bei mir war das rückblickend eigentlich auch schon sehr früh, auch so als ich meine Periode bekommen hatte und diese starken Schmerzen hatte, war tatsächlich eine Gynäkologin schon relativ fit und hat diese chronische Krankheit mal erwähnt, dass es sowas sein könnte. Aber das Verrückte jetzt zurückblickend oder was für mich so schwierig war als junge Frau, es wurde dann so eben gesagt, okay, es könnte Endometriose sein, aber mir war in dem Moment überhaupt nicht klar, was das für mich bedeuten könnte, was das für mein Leben bedeutet, was es für meine Zukunft bedeutet. Sondern es wurde einfach so gedroppt und es gab keinerlei Informationen, Beratung, irgendwas, sondern dann eben die Pille.
Ich habe es tatsächlich nicht über Frauenärzte oder über Ärzte erfahren, sondern vor ein paar Jahren erst übers Internet. Einfach, ich weiß nicht, ob es Instagram war oder so, aber irgendwann kam dieses Thema ja auf und es wurde mehr darüber gesprochen und mehr Meinungen wurden geteilt. Und da habe ich dann mal einfach gegoogelt und habe gedacht, okay, ist doch nicht normal, dass man so starke Schmerzen hat. Weil obwohl ich vorher schon bei Frauenärzten war und bei Ärzten war, die haben alle gesagt, nö, ist normal, dass du Schmerzen hast, das hat halt jeder und nimm die Pille und dann geht es schon. Und erst über das Internet bin ich dann drauf gekommen, okay, warte mal, ist vielleicht doch gar nicht so normal.
Dann würde mich jetzt interessieren, gibt's was, was euch jetzt bei dem Thema wirklich auch aufregt oder zornig macht oder wo ihr sagt, das ist etwas, was vielleicht auch nicht so ganz gerecht ist oder was mich nicht schlafen lässt? Gibt's da irgendwas, wo ihr sagt, bei dem Thema, das treibt euch um?
Ja, also so einfach mit meinem eigenen Leidensweg quasi, wenn ich darüber so nachdenke, macht mich, glaube ich, so betroffen, dass es einfach viel, viel zu lange dauert, bis junge Frauen vielleicht verstehen können, was mit ihrem Körper passiert, warum der Körper so ganz systemisch irgendwie verrückt spielt. Und zwar nicht, weil das normal ist, weil wir eben eine Gebärmutter haben, sondern weil wir Endometriose haben oder Adenomiose. Und dann auch die Beratung und der Kontakt mit Gynäkologinnen, die sich eben eigentlich da die richtigen Ansprechpartnerinnen sein sollten und das Problem erstmal lange nicht erkannt haben, dann nicht ernst genommen haben, auf persönlicher Seite und eben auf medizinischer Seite. Und ja, dass ich einfach so lange nicht wusste, was los ist, bis ich dann eben verstehen konnte, okay, es ist eine chronische Krankheit und deswegen ist das so. Ja, und ich glaube, was ich da noch vielleicht hinzufügen möchte, dass man dann eben so lange nicht ernst genommen wird und dass es dann plötzlich aber so einen Notfallplan gibt, der dann eben schon heißt, okay, Operation oder eben diese schon einfach sehr stark einschränkende und mit Nebenwirkungen behaftete Pille, was dann irgendwie so der letzte Exitplan ist. Das hat sich einfach total blöd angefühlt und nicht wirklich auf mich und mein Leben abgestimmt oder ganzheitlich in irgendeiner Form.
Und bei dir, Michelle, gibt es was, was dich so ein bisschen zornig macht?
Bei mir ist es vor allem das Pillenthema,
weil das bei mir halt von Anfang an war, dieses, du hast Schmerzen, ja, dann nimm die Pille, damit wird es dir besser gehen, damit geht es dir besser. Und dieses ständige Abtun von Schmerzen, also du gehst zum Arzt und du sagst dem, hey, ich habe diese Schmerzen, können wir bitte schauen, woran das liegt? Und die sagen dir, nein, das hast du nicht, das ist normal. Das ist so und du musst dich halt damit abfinden und nimm doch die Pille. Das ist das, was mich am wütendsten macht, dass da nicht auf die Frauen gehört wird, weil ich weiß ja, wenn ich Schmerzen habe, ich weiß ja, dass ich spüre ja, wenn was mit meinem Körper nicht stimmt. Und dieses Abtun von, ja, aber das ist normal und du bist zu hysterisch und du hast es gar nicht. Das stört mich am meisten.
Und bei dir, Hannah?
Ja, ich kann mich nur anschließen. Mich macht wahnsinnig viel wütend bei dem Thema. Das ist auch schon 15 Jahre irgendwie, wo das mich ja begleitet und ja auch immer begleiten wird. Und auch durch meine Diagnose erst vor 2 Jahren in Berlin dann kam quasi eben auch raus, dass meine Mutter es auch hat und das quasi auch mal auch so ein Zufallsbefund war und das ihr nicht mal mehr erklärt wurde. Das war so vor 15 Jahren, wurde ihr gesagt, sie hat's. Aber ihr wurde gar nicht erklärt, was es ist. Ihr wurde nur gesagt, es wurde dann einfach rausgeschnitten. Und das finde ich irgendwie so heftig. Ja, also ich habe das Gefühl, dass sich da schon auch ein bisschen was getan hat und dass es ein bisschen mehr Wissen gibt. Aber ich finde die Handlungsmöglichkeiten einfach immer noch zu beschränkt und auch, dass man dann bei einer Gynäkologin ist und einerseits auch beim Thema, ob ein Kinderwunsch besteht, total gepressert wird und einem gesagt wird, ja, am besten mit 23 schon ein Kind bekommen, sonst wird es schwierig. Das auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben auch, ja, dass auch so ein bisschen wahllos einem Pillenpräparate gegeben werden, ohne auch andere Erkrankungen oder auch Erkrankungen der Familie vielleicht vorher abzuchecken. Das finde ich irgendwie schon auch heftig. Also, dass dann immer gesagt wird, ja, probieren Sie das halt mal 3 Monate und dann die nächste. Und das ist wieder ein ganz anderer Wirkstoff. Das finde ich irgendwie schwierig.
In den Vorgesprächen habe ich gemerkt, was mich total wütend macht, ist dieses Absprechen von Schmerzen und dass es für Frauen normal sei, leiden zu müssen. Also das ist ja irgendwie sowas, was dahinter ist. Halt's aus, rede nicht über deinen Schmerz. Und da denke ich mir oft, wenn Männer so Schmerzen hätten, wie es ihr beschrieben habt, ne? Also Michelle muss wirklich sagen, also dieses, ne, du liegst da und krümmst dich vor Schmerzen und es wird nicht ernst genommen. Denke ich mir so, wenn einer der Ärzte jemals solche Schmerzen hätte, glaube ich, wäre vielleicht auch in der Forschung mehr passiert. Also das gibt's ja schon ewig. Ihr berichtet alle, eure Mütter hatten es auch. Und wie weit ist die Medizin? Das betrifft ja so viele Frauen. Also wo hast du eine Krankheit, wo 15% betroffen sind? Das ist doch eine Riesenmenge. Und dass die Forschung da überhaupt noch nicht so weit ist mit den Medikamenten und dann auch so die Wahl, bekomme ein Kind, nimm die Pille oder nimm diese andere Pille und die Chance, dass du depressiv wirst, ist sehr groß. Also das fand ich schon sehr, sehr krass.
Wir haben ja jetzt gerade gehört, dass die ganzen Therapiemöglichkeiten, nenne ich sie jetzt mal, besseres Wort fällt mir jetzt nicht ein, einfach keine Alternativen sind oder sehr schlechte Alternativen. Aber was gibt es denn jetzt bei euch in eurem Leben, wo ihr sagt, hey, das könnte eine Lösung für dieses Problem sein, dass Frauen dieses Leid ertragen müssen? Und gibt es vielleicht auch etwas, was ihr konkret macht, um die Situation zu verbessern und eine Lösung zu finden, dass die Forschung vorangetrieben wird, dass Frauen sich nicht alleine fühlen?
Ja, oder auch vielleicht eure persönlichen Lösungen. Es betrifft euch ja. Habt ihr für euch Dinge gefunden, die euch auch geholfen haben?
Also ich muss sagen, lebe ja auch in Leipzig und hier sitzt auch die Endometriose-Vereinigung. Ich bin ein sehr großer Fan tatsächlich von der Arbeit, die leisten, sowohl politisch, Forderungen der politischen Arbeit, als auch als Anlaufstelle. Und was ich so ein bisschen mache, ist, es werden ja schon immer mehr Freundinnen auch diagnostiziert, dass ich dann so ein bisschen darauf verweise oder so ein paar Tipps eben habe. Aber ja, ich bin jetzt leider bei dem Thema trotzdem nicht noch mehr aktivistisch engagiert, weil ich auch das Gefühl habe, dass ich es schon auch sehr, sehr belastend finde. Ja, sowieso schon damit zu leben, aber auch irgendwie habe ich nicht so die Kapazitäten, dann da noch zu engagieren, obwohl es natürlich sehr wichtig wäre. Finde aber, dass das sehr, sehr viele Frauen tun und finde das total toll. Und so für mich persönlich habe ich tatsächlich gemerkt, dass also Stressreduktion irgendwie bei mir, also das klingt so doof, aber wenn ich es schaffe, würde ich tatsächlich ungern 40 Stunden arbeiten, sondern immer eher 30. Weil ich wirklich merke, dass das ein totaler Gamechanger bei mir ist. Und ich habe so ein paar Supplements, wie auch Omega-D3 zum Beispiel, gemerkt, dass es das wirklich bei mir die Schmerzen lindert. Genau, aber halt auch nur zu einem gewissen Maß. Oder auch Yin-Yoga finde ich wirklich auch krass. Das wirkt manchmal bei mir mehr als Schmerzmittel, von denen man ja auch sehr viele nimmt. Aber das sind so Kleinigkeiten. Ich wünsche mir natürlich trotzdem, dass die Forschung, dass es vorangeht. Und jetzt wurden ja auch, glaube ich, bei Männern das erste Mal Endometrioseherde gefunden. Und so doof das jetzt klingt, ich sehe da eine relativ große Chance, dass es vielleicht noch mehr in der Forschung dann vorangetrieben wird. Aber so im Kleinen, kleine Lösungen gefunden, die es so ein bisschen besser machen.
Und Michelle, bei dir?
Was ich mache, Persönlich für mich, ich nehme ehrlich gesagt einfach nur Schmerztabletten und die Minipille und hoffe, dass es in irgendeiner Weise besser wird, weil viel mehr wurde mir auch nicht mit auf den Weg gegeben. Also als die Diagnose dann endlich kam, nach mehrmaligen Nachfragen von mir, dass wir bitte diesen Ultraschall machen, hieß es halt, nimm die Minipille oder nimm die Pille, dann passt es schon. Und durch das Gespräch, was wir mit dem Team hatten, wo wir das Interview geplant haben, habe ich durch Smilla tatsächlich das erste Mal erfahren, dass es überhaupt so eine Operation gibt, dass das eventuell helfen könnte oder diese
Darmspiegelung.
Darmspiegel. Ja, genau. Dass es das gibt, um zu gucken, ob es wirklich da ist oder wie groß es ist. Ja, das Einzige, was ich sonst noch im Freundeskreis mache, ist halt, wenn man redet als Freundin halt über Schmerzen, über Periode. Und wenn die Leute mir sagen, ich habe super starke Schmerzen, dann frage ich, warst du schon mal beim Frauenarzt? Hast du schon mal einen Ultraschall machen lassen? Und dann sagen die meisten, nee, noch nicht. Dann sage ich immer, dann mach das unbedingt. Und die werden versuchen, dich abzuspeisen, zumindest ist das meine Erfahrung immer gewesen. Aber bleib dran, weil sonst hast du dann einfach weiter Schmerzen und weißt nicht warum.
Ja, ich glaube, für mich persönlich, um meine eigene Situation zu verbessern mit der chronischen Erkrankung, war es super wertvoll, mich mit anderen Betroffenen auszutauschen. Erstens, weil ich da teilweise mehr Informationen erhalten habe als von anderen Beratungsstellen. Und zweitens, weil man sich einfach gesehen fühlt und da irgendwie besser in die Akzeptanz gehen kann, wenn man spürt, okay, es gibt viele Betroffene und ich bin nicht die Einzige und ich darf mich aus meinem stressigen Alltag rausnehmen, darf mir mehr Pausen gönnen, darf auch Tage im Bett verbringen mit einer Wärmflasche, weil es einfach eine ernstzunehmende Erkrankung ist. Und ich glaube, was für mich individuell geholfen hat noch, ist, weil das eben eine sehr komplexe Erkrankung ist mit Vielzahl von Symptomen. Also wir haben jetzt viel über diese Unterleibsschmerzen gesprochen, aber Endometriose kann tatsächlich ganz, ganz viel unterschiedliche Symptome mit sich bringen. Und was mir sehr geholfen hat, ist, meinen Zyklus zu tracken. Also wirklich zu schauen, okay, wo stehe ich in meinem Zyklus und welche Symptome kommen wann? Und dann eben mehr auf meinen Körper zu hören, mir mehr Ruhe zu gönnen, zum Beispiel in der Lutealphase, also nach dem Eisprung, dort wenig Stress in dieser Zeit, kein Alkohol, kein Koffein, eine entzündungshemmende Ernährung. Ich habe erst durch die eigene Erfahrung in meinem Körper gespürt, wie groß der Einfluss von Ernährung tatsächlich ist, was mir auch wieder so ein bisschen die Macht zurückgegeben hat. Okay, ich habe es doch auch ein bisschen selbst in der Hand, wie es mir geht. Und das war, glaube ich, für mich so die größte, ja, Erkenntnis. Auch wenn es natürlich bedeutet, dass man kann, der Zyklus, der kommt so, wie er eben kommt und der macht auch nicht Halt vor einem Sommerurlaub oder vor einem Geburtstag oder vor schönen Dingen, die einfach andere junge Frauen oder junge Menschen anders genießen können, sondern man muss dann wirklich oder darf wirklich auf den Körper hören und darauf achten. Also es hat auch schon viel mit Selbstliebe einfach zu tun, die man da sich entgegenbringen darf.
Ja, und möchte an der Stelle auch mal erwähnen, dass Miller mit dem Thema auf uns zugekommen ist und das vorgeschlagen hat. Und wir hoffen auch, dass dieser Podcast auch ein bisschen dazu beiträgt, die Frauen, die da draußen sind und Ähnliches haben, da auch vielleicht jetzt hier das eine oder andere mitnehmen können, wie jetzt zum Beispiel das Michelle schon gesagt hat. Und in der Nachbesprechung haben Lea und ich ja auch nochmal geredet. Und Lea, vielleicht kannst du selber sagen, was du zu mir gesagt hast im Anschluss.
Ja, also ich fand's total wertvoll, auch für mich persönlich, was ihr da für Tipps geteilt habt, weil ich auch seit längerem vermute, dass ich Endometriose habe, aber eben nirgends einen Arzttermin bekomme und jetzt auch erst im Oktober einen Termin habe und mir das jetzt schon bestimmt helfen kann, dass ich eure Tipps anwende und hoffentlich dann irgendwie durch die Schmerzen durchkomme. Deshalb danke euch, dass ihr eure Erfahrungen teilt. Also es bringt jetzt schon was.
Dann wäre jetzt noch die Abschlussfrage. Was möchtet ihr den Hörerinnen und Hörern da draußen ins Hirn tackern? Was wäre so eure Botschaft?
Wenn ihr das Gefühl habt, dass mit eurem Körper etwas nicht stimmt, wenn ihr starke Schmerzen habt oder wenn es euch während eurer Periode einfach nicht gut geht oder vielleicht davor und danach auch nicht und Ärzte und Familie oder Freunde euch immer wieder sagen, ihr habt nichts und ihr bildet euch das nur ein oder ihr übertreibt, bleibt hartnäckig. Bleibt hartnäckig, geht zum Arzt, sagt, ihr wollt darauf untersucht werden, weil nur so könnt ihr am Ende zu einem Punkt kommen, an dem ihr sagen könnt, ich gehe vielleicht mit weniger Schmerzen durchs Leben oder ich kann anderen Leuten helfen. Das finde ich super wichtig.
Würde mich da anschließen. Also so von der medizinischen Seite würde ich auch immer raten, weil es schon einfach ja sehr viele Gynäkologen gibt, da immer noch nicht so richtig Bescheid dazu wissen, dass wenn man das bei sich vermutet, dass man sich wirklich an ein Endometriose-zertifiziertes Zentrum auch wendet. Das dauert dann zwar schon sehr lange, also es ist eine recht lange Wartezeit, aber die haben auch einfach die Expertise und auch einfach bessere Ultraschallgeräte tatsächlich, also das lohnt sich. Es wird auch anders mit einem umgegangen. Und sonst würde ich noch sagen, das hat Smilla, glaube ich, vorher auch schon so ein bisschen gesagt mit der Selbstliebe, dass ich es einfach wichtig finde, dass man sich keine Gefühle abspricht im Umgang mit der chronischen Erkrankung und wirklich sich auch erlaubt, zum Beispiel sehr wütend zu sein. Also das ist bei mir auch sehr phasenweise, aber ich finde, da hat man jedes Recht dazu und da empathisch mit sich selbst ist und halt auch geduldig, aber ja, sich da einfach jedes Gefühl selbst einräumt.
Ja, ich glaube, da kann ich mich auch nur anschließen. Was ich euch vielleicht gerne noch mitgeben wollen würde, ist, hört auf euren Körper. Ihr dürft dem vertrauen und ihr müsst auch nicht immer funktionieren. Gönnt euch, wenn ihr könnt, natürlich irgendwie Sauna, ein warmes Bad, gönnt euch Ruhe und vertraut da eurem Körper.
Ja, also ich möchte jetzt auch mal noch mit Botschaft rausschicken. Ja, auch alle, die damit zu tun haben, also alle Ärzte und Ärztinnen, Gynäkologen und Gynäkologinnen, macht euch fit. Macht euch fit, das zu erkennen und das ernst zu nehmen. Weil ich glaube, das ist total wichtig, dass da auch einfach die Forschung und die Behandlungsmethoden vorgeht. Weil wenn so viele Frauen da so krass leiden, das muss nicht sein. Gibt es noch irgendwas, was jeder von euch noch denkt, das möchte ich noch sagen, das wäre mir noch wichtig?
Mir ist noch eine Sache eingefallen, die ich vorher vergessen habe zu sagen, dass ich tatsächlich auch über Social Media, also vor allem über Instagram, sehr viel Tipps tatsächlich zu Endometriose da bekomme und viel Inhalte konsumiere, was einerseits total toll ist, aber ich auch das Gefühl habe, dass es manchmal auch so Richtung Selbstoptimierung auch geht, also dass so gesagt wird, ja, die Pille unterdrückt ja eigentlich auch nur die Symptome und heilt sie nicht, was ja auch stimmt. Aber dass dann ja eine perfekte antientzündliche Ernährung und ganz wenig Stress dann gut hilft. Und ich habe da so Phasen. Ich achte auch sehr drauf, aber ich habe das Gefühl, wenn man das so ganz, ganz strikt und perfekt machen möchte und auch alle Supplements kauft, kostet das wahnsinnig viel Geld und Zeit, die wahrscheinlich auch fast niemand hat. Also ich bin da auch schon sehr oft irgendwie dran gescheitert. Und auch, dass man da dann so ein bisschen achtsam irgendwie mit sich ist und das ist ja auch mal okay, wenn man sich irgendwie viel Zucker gönnt oder sowas. Manchmal braucht man das ja auch. Das ist irgendwie sehr komplex, finde ich. Aber das, manchmal macht mich dann wütend, wenn so gesagt wird, ja, du musst nur und dann kommt eine Liste von 100 verschiedenen Sachen, die man essen und nehmen soll.
Ja, das macht ja schon wieder Pressure, ne? Ja, also ich glaube, das ist so wirklich so diese Selbstoptimierungsfalle und letztendlich wird ja die Verantwortung, dass es dir besser geht, wieder auf dich abgewälzt. Also ich glaube, das steht ja so ein bisschen dahinter.
Ja, aber bei welcher chronischen Erkrankung ist das auch nicht so? Also du bist ja schon immer auch die, die in deinem Körper steckt. Und das meinte ich, glaube ich, so ein bisschen, dass es auf der einen Seite cool war mit Ernährung, dass man spürt, okay, man hat es irgendwie in der Hand auch ein bisschen. Also ich habe noch Einfluss auf meinen eigenen Körper. Aber dann finde ich es auch voll wichtig, was du jetzt noch ergänzt hast, Hanna, dass es halt einfach voll stressig ist auch und schwierig, wenn man ein sozialer Mensch ist und mit anderen Abend essen will. Und dann kann man kein Histamin essen und soll man kein Zucker essen, kein Alkohol, kein Koffein. Das ist total belastend auch.
Danke, dass ihr da so offen drüber sprecht und euch das auch traut, weil das natürlich auch eine Hemmschwelle ist, wenn es um die persönliche Krankheit geht.
Vielen, vielen Dank. Also das ist, glaube ich, wirklich, wie ihr schon gesagt habt, so dieser Austausch und die Tipps aus dem Leben, das ist vielleicht aktuell so nicht der große Wurf und die große Lösung, aber ich glaube alleine, wie du gesagt hast, Miller, dass man so das Gefühl hat, es gibt irgendwas, ich kann was machen und nicht diese passive Hilflosigkeit, in die man dann so geworfen ist. Also ich glaube, das ist total wichtig und ich meine, wie krass ist es denn? Wir sind zu fünf in einem Austausch und drei Frauen betrifft's. Also es ist schon krass, muss ich echt sagen.
Ja, und damit sind wir schon auch am Ende dieser Folge und leider die letzte Folge mit Lea. Die Moderation von Lea wird Natascha übernehmen. Ich bin sehr traurig. Aber ich möchte euch schon darauf hinweisen, was ist das nächste Thema? Und zwar wollen wir uns mit dem Thema beschäftigen, wie erkenne ich bearbeiteten Content und selbstgemachten Content? Also wir werden damit ja immer mehr konfrontiert und wenn wir auf der Suche nach guten Informationen sind, dann ist das ein wichtiges Thema und auch um uns nicht manipulieren zu lassen. Also deswegen lohnt sich's auch, in der nächsten Folge reinzuhören.
Ja, ein sehr wichtiges Thema und ich bin schon gespannt, wenn ich die Folge anhören darf, ohne zu wissen, um was es geht. Und dann bleibt uns jetzt nur noch zu sagen, dass ihr unsere Quellen in den Shownotes findet und auch weitere Informationen über uns und über den Podcast auf www.futter-fürs-hirn.de. Und ihr könnt gerne wieder Feedback zu uns oder dem Podcast schreiben und uns sagen, wie euch die eine oder andere Challenge gefallen hat, die ihr ausprobiert habt. Gerne auch per E-Mail an wakeup@gemeinsam-in-europa.de oder als Direktnachricht über Instagram. Ja, dann bleibt uns nur noch zu sagen Tschüss
und bleibt wach.